das hier geht raus an meine Kurve da im Norden. Knappencast. Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Blau und weiß, verlass mich nicht.
Eine Liebe, blau und weiß. Eine Liebe, eine Liebe.
Hallo, liebe Knappencast-Hörer. Willkommen in einer neuen Knappencast-Folge. Dieses Mal nach dem Spektakel, das am Samstagabend passiert ist, gegen Magdeburg. Und heute haben wir einen Gast, den vielleicht nicht jeder sofort erkennt, aber ihr werdet ihn heute in dieser Sendung kennenlernen. Er ist eigentlich international unterwegs, hat viele Bands aufgebaut, ist aber trotzdem bei Schalke 04 hängen geblieben. Er ist Musiker, Produzent, Organisator und was nicht alles, das wird er euch alles selber erzählen. Aber heute ist er vor allem eins, er ist Schalker. Und das ist das Wichtigste hier. Und deswegen, natürlich ist der, ihr kennt das ja, wenn ich eine Folge mache, dann geht es um Heavy Metal. Von daher, auch wenn ihr keine Metal-Fans seid, die Geschichte von unserem Gast wird euch hoffentlich mitnehmen und die passt auch erstaunlich gut zu Schalke. Willkommen im Knappencast, Matt Sinner.
Hallo zusammen, freut mich hier zu sein.
Ja, schön. Uns freut's auch.
Schöne Beschäftigung am Montagmorgen.
Vor allem nach so einem tollen Wochenende, oder?
Ja. Hinten pfui und vorne hui, oder wie? Ungefähr kann man das nennen, ja.
Ja, fandest du das so? Natürlich, die Hinrunde, die wir gespielt haben, da stand ja hinten fast die Hoop Stevens Null. Ne? Also die Abwehr war unglaublich sehr gut. Aber nach vorne, das war ja das große Manko, hat sich ja jeder beschwert. Wieso passiert da vorne nichts? Und jetzt schießen wir 5 Tore in einem Spiel.
Ja, andere Besetzung, neue Leute, die funktionieren. Muss man schon dem Herrn Baumann wirklich ein Lob zollen, was er da im Winter veranstaltet hat. Man sagt ja auch immer so schön, im Winter kriegt man nur Schrott, der bei anderen Vereinen nicht funktioniert. Aber wenn es bei uns so funktioniert, dann top. Also ich bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit und man sieht auch, dass sich offensiv wirklich alles um 180 Grad gedreht hat.
Du sagst aber trotzdem, hinten ist dann aber pfui, weil ja. Klar, wir haben auch 3 Tore kassiert. Ron Schallenberg hat sich auch irgendwie beschwert, hat gesagt, ja, für mich war das jetzt nicht so toll. Ne? 5 Tore vorne ist halt schön und gut, aber 3-mal hat es geklingelt.
Vielleicht sollte er sich mehr einbringen als beschweren. Also nach meiner Meinung, ich bin ja ein Muslic-Fan und was der in der kurzen Zeit noch den Verein gemacht hat, das freut mich natürlich riesig. Weil das, was wir so die letzten Jahre mitgemacht haben, war schon teilweise Folter. Und ich habe gar nichts mehr kapiert hier. Der liebe Case als Trainer, da habe ich schon vor dem Spiel die Aufstellung gesehen und gesagt, was soll das werden? Ja, und so genau so lief es. Und jetzt sage ich mir, mein lieber Herr Muslic, wir hatten die beste Defensive mit einer Fünferkette. Wir hatten den Ayhan, wir hatten den Katic, wir hatten die Kurucay und dann eben 2 Außen noch, die Offensive und Defensive verbunden haben. Und zwischendrin Elfhausi und Schallenberg und es hat funktioniert. So, jetzt ist der Herr Becker wieder halbwegs fit. Scheint ein dementsprechendes Standing zu haben und hat dann eine Startelf-Garantie, die ich unter den momentanen Umständen leider nicht verstehe. Ich finde ihn super, er ist 1000% Schalker, er ist wirklich, lebt den Verein, aber wenn ich ihn nach 30 Minuten lang sehe, dann denke ich mir, ups, also der hechelt schon rum wie ein guter AHA-Spieler. Und da muss ich mir schon sagen, also warum alles auseinanderreißen, und nicht so weitermachen, wie es bisher funktioniert hat.
Das war doch der Grund. Der Timo Becker war ja nicht der Teil von dieser Fünferkette, die erfolgreich war. Adrian Gantenbein war es auf der rechten Seite und Vitali Becker links. Und die sind ja beide weggeknickt durch Verletzungen. Und Timo Becker war auch verletzt. Wenn der Timo gespielt hat, dann war der statt Mertcan Ayhan in der Dreierkette. Und jetzt muss er sich halt an diese neue Position gewöhnen. Und dann auch noch nach der Verletzung wieder da sein. Und ich stimme dir vollkommen überein. Ich finde, der hat noch viel Luft nach oben, um es mal diplomatisch zu formulieren.
Ja, die Frage ist nur, können wir uns das erlauben? Oder sollten wir einfach die aufstellen, die funktionieren?
Ja, aber wen denn auf der rechten Seite? Ne? Weil Adrian Gantenbein, der kommt ja jetzt erst wieder. Timo Becker, ich weiß nicht, welcher. Finn Podart war da, aber der war ja noch ganz schön schlecht. Als er den auf der linken Seite mal eingesetzt hat, dann hat er einige Tore verschuldet.
Valentovic war am Anfang absolute Bombe. Wurde da eben immer ein bisschen schwächer. Aber der Kerl ist da gerade mal 18 geworden. Nicht übertreiben. Kann man happy sein, dass man solche Spieler hat. Das ist schon noch eine Position, auch wenn du sagst, Gantenbein, das war auch nicht immer Gold, was glänzt, ja. Also, ich bin da kein großer Fan davon. Auf der anderen Seite, wieder die Becker war Bombe. Gut, aber der Neuzugang, der Ndaue, ich meine, also besser geht's irgendwo nicht. Und da wird auch der Becker Schwierigkeiten haben, den zu verdrängen, weil, ich meine, ey, das ist schon top, was der anbietet. Und was der Mannschaft gibt, auch, sagen wir mal, von der Schnelligkeit in die Offensive, Flanken und so weiter. Top-Neuzugang.
Ja, die linke Seite ist tatsächlich wirklich sehr geil. Da freue ich mich sehr drüber mit Ndiaye und Aushish. Hammer. Und die rechte Seite ist eben nicht so toll mit Timo Becker und auch der Dejan Ljubicic. Ja, der hat jetzt ein Tor geschossen, aber irgendwie ist er noch nicht so hundertprozentig da, oder?
Nee. Ich würde mich auch freuen, wenn sagen wir, der Kollege Silla mal eine reelle Chance bekommt, um einen Vergleich zu haben.
Ja. Ja, mit Silla ist das immer so komisch, ne? Also ich mag den Silla sehr. Der hat uns ja viele, viele Tore und viele Glücksmomente beschert. Und ich mag den. Ich brauche aber. Der hätte jetzt in beiden Spielen hätte ein Tor machen können, ne? Im letzten und im vorletzten, dann trifft er irgendwie, schießt er genau mittig auf den Torhüter. Und ich würde mir auch wünschen, dass bei ihm der Knoten platzt und dass er dann halt neben Jako die Neun ist, ne?
Braucht aber mehr Zeit wie 15 Minuten.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Und über Jako, was können wir da sagen?
Alles richtig gemacht.
Das ist echt
alles
krass.
Und konnte ja keiner wissen vorher. Ich fand's gut, dass sie das versucht haben. Ich finde, solche Dinge haben wir ja in der Vergangenheit auch gemacht mit Hundelaar und Raul und was auch immer. Und es gab Sachen, die funktioniert haben und Sachen, die nicht funktionieren. Und der ist für sein Alter in einem Fitnesszustand, das ist unfassbar. Und gibt auch seinen Mitspielern nochmal den letzten Kick. Und das finde ich schon grandios. So, wenn jetzt die Abwehr auch noch funktioniert, dann spielen wir nächstes Jahr in der ersten Bundesliga.
Also bist du noch nicht so richtig überzeugt davon, dass es für den Aufstieg reicht oder doch schon ein wenig?
Natürlich. Und ich fieber auch und sterbe bei jedem Spiel. Weil es gab ja, wie du weißt, in den letzten Vierteljahr kein einziges Spiel, wo wir 5 Tore geschossen haben oder auch so weit im Vorsprung waren, dass man eigentlich dachte, jetzt kann man sich zurücklehnen. Dann kommen die wieder und schießen es 3-2. Also ich bin ja schier balla geworden. Und bei dem Hühnerhaufen, der da manchmal hinten abgeht, also ich möchte da den Mertcan Ayhan auch nicht ausschließen, weil er ist immer für einen Foul im Strafraum gut. Und das ist halt so eine Situation, so ein Elfmeter kann viel entscheiden. Auch zu unserem Vorteil teilweise natürlich, weil ich meine, Karaman, der haut die Dinger rein. Das ist, wenn wir einen Elfmeter kriegen, ist das zu 99% eine Kiste.
Ich habe wirklich ich habe wirklich gehofft, als der Elfmeter gegeben wurde, ich habe nur gedacht, lass bitte nicht Dzeko schießen. Lasst Karaman machen, weil Dzeko hätte den wahrscheinlich auch verwandelt, aber bei Karaman habe ich so die Zuversicht, dass er es macht.
Absolut. Und warum? Was ändern? Was funktioniert? Das genau. Ist immer mein Spruch. Warum? Ändern? Um Teufel komm raus. Gutes Beispiel zum Beispiel unser Trainer hier beim VfB. Der hat bei jedem Spiel eine andere Aufstellung. Und wenn sie noch so gut gespielt haben, beim nächsten Spiel ist trotzdem eine andere Aufstellung. Das finde ich klar, die Belastung ist groß. Die sind international, im Pokal, in der Liga, aber trotzdem tut es dem kompletten Zusammenspiel nicht unbedingt hilfreich sein. Und genauso finde ich es bei Schalke. Eine Stammformation ist unglaublich wichtig. Ein System ist unglaublich wichtig. Und abseits von jedem Pep Guardiola-Wahn, das einfach durchziehen. Und wenn was funktioniert, happy sein, dass es funktioniert.
Ja. Ja, Musli sagt ja bei uns immer, der wollte ja nicht sein System ändern, von Fünferkette auf Viererkette. Musste er machen, weil ihm die Schienenspieler weggefallen sind. Und jetzt spielt er halt. Und wie gesagt, auf der linken Seite mit dem Ndiaye finde ich es gut. Timo Becker auf rechts funktioniert nicht so.
Ja. Hey. Aber da gibt es trotzdem Alternativen und da muss man sich eben was einfallen lassen, weil ich sehe die Jungs nicht jeden Tag, er sieht sie. Aber ich würde nicht das System ändern aufgrund einer Position, sondern würde die Position besetzen und dann sehen wir weiter.
Ja, du hast gerade den VfB erwähnt und ich denke, viele unserer Hörer konnten auch an denen, wie du sprichst, merken, du bist jetzt kein Kind aus dem Ruhrpott. Ich bin auch nicht ein Kind aus dem Ruhrpott, aber eins verbindet uns, und zwar Schalke 04. Wie bist du denn überhaupt, weil unsere Hörer wissen das ja nicht, wie bist du denn überhaupt du bist ja ein Stuttgarter eigentlich und bist ein Schalke-Fan geworden. Und zwar dermaßen ein Riesenfan, dass du wirklich jedes Spiel guckst und mitverfolgst und mitfieberst.
Richtig. Also ich habe jetzt kein Spiel verpasst in den letzten Jahren. Egal wo ich bin auf der Welt. Ich finde immer irgendeinen Zugang, mir den Kiel anzugucken. Ja, und ich war ein kleiner Bub, bin eingeschult worden, habe schon in den untersten Jugendklassen im Verein gekickt, habe dann einen Spieler gehabt, der mir unglaublich gut gefallen hat, weil so den Mainstream, ich meine, wie Gerd Müller, konnte ja jeder gut finden. Wie heute noch jeder Bayern München gut finden kann. Aber mein Mann war Klaus Fischer. Klaus Fischer hat aber in 60 München gespielt. So, mein Vater war schon immer ganz hundertprozentig Schalke-Fan.
Wie kommt das denn?
Ja, der ist nicht aus Stuttgart.
Ah.
Und dann ging der Klaus Fischer zu Schalke. Und dann hat er mich überzeugt, dass ich dann auch Schalke-Fan werde. Der Hammer ist, mein Sohn, ohne irgendwelche Beeinflussung, ist noch ein größerer Schalke-Fan als ich. Der ist noch ein größerer Spinner, wenn es um Schalke geht. Ich bin schon hart drauf, aber der ist... Uiuiui. Ja, und das setzt sich sofort und... Ich meine, entweder du hast dann in deinem Blut oder nicht, und irgendwie zieht sich das durch meine komplette Familie.
Ja, aber klar, man wird oft Fan durch irgendwelche Erfolge oder weil man etwas toll findet, wie zum Beispiel ein Spieler. Mein Sohn ist ein riesen Simon Terodde-Fan, der ist aber auch erst 9, ist jetzt auch natürlich ein Dzeko-Fan. Vorher war Dzeko gar nicht so interessant. Simon Terodde war viel wichtiger, weil er halt für Schalke gespielt hat. Aber wann hast du eigentlich gemerkt, dass Schalke-Fan sein jetzt nicht unbedingt eine Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es ist schon eine lebenslange Folter irgendwo, ne?
Das nimmt aber mit dem Alter zu. Also als ich noch jünger war, habe ich es leichter verkraftet wie heute. Weil wenn ich dann irgendwie vor der Glotze hocke und in der 94 stehe, so einen Ausgleich wie von Dresden oder so sehe, da verreck ich. Das ist das Allerschlimmste. Gibt nichts Schlimmeres für mich wie das. Und da war ich früher schon ein bisschen zahmer. Hab mich dreimal geschüttelt und weiter ging's. Heute hängt mir das nach.
Ist das unbedingt wegen dem Alter, sondern auch, weil der Verein in den letzten Jahren dermaßen bedroht war? Ne? Hätten wir jetzt in die dritte Liga abgestiegen, beziehungsweise direkt in die vierte durchgereicht, wegen irgendwelchen Lizenzproblemen, dann wäre es ja vorbei.
Game over, ja. Und ich freue mich natürlich unglaublich, dass es jetzt so einen Turn genommen hat und die Aussicht auf einen Aufstieg wirklich reell geworden ist. Das ist nur nicht nur Gelaber, sondern es kann wirklich stattfinden und darüber bin ich natürlich happy und noch mehr involviert in was da täglich abgeht.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil viele, auch hier in meinem Umfeld, die sind wirklich auch Fan geworden, weil man irgendwo, es ist manchmal durch die eine gewisse Empathie einfacher mitzuleiden, statt sich mitzufreuen. Weißt du, was ich meine? Viele Leute haben dieses Drama gesehen und waren dann irgendwie, okay, was passiert, wie kommen wir da wieder raus, statt irgendwelche Erfolge irgendwie jede Woche zu feiern. Das irgendwie scheint einfacher zu sein, sich zu verbinden.
Ich spiele lieber in der Champions League gegen Real Madrid wie gegen Holstein Kiel. Also was?
Das sowieso. Was sind denn, also du bist jetzt schon lange Schalke-Fan und hast jetzt auch wirklich alles Mögliche miterlebt mit Schalke. Was ist denn so für dich die beste Zeit oder was ist so das Besondere, vielleicht ist ein besonderes Spiel, was dir besonders in Erinnerung ist oder was gibt's das?
Unendlich viel. Also es gibt da immer diese Phasen. So, was ich wirklich gut fand, war die Zeit von Asamoah und Böhme, Andi Möller, die Benzer und Ebbesand, die fand ich schon absolut hochwertig und qualitativ super. Dann auch mit Raul und Hundela, das war auch wirklich gut. Und dann kam halt das große Loch. Und personell, finanziell, diese ganzen internen Probleme, es ärgert einen schon, aber es ist ja meistens auch so wie in der Musik. Die Egos machen so viel kaputt, dass wenn man sein Ego über das Ganze stellt, dann kommt nichts Gutes dabei raus.
Ja. Aber du hast jetzt einige genannt, vieles aus der Meister der Herzen-Ära, klar. Und gibt es denn für dich so einen Schalker, den du am liebsten hast, oder ist es immer noch Klaus Fischer?
Das auf jeden Fall und Abramczyk zu seiner Zeit genauso, der ja heute noch immer ein komplett verrückter Schalker ist, wie ich, was ja auch geil ist. Aber es gibt da noch andere, wie Bordon. Also Bordon war einfach großartig. Sag mal, die Beklopptheit von Böhme fand ich auch gut. Da haben wir wenigstens mit Freistößen Tore geschossen. Da hat sich die Kugel hingelegt, hat das Ding reingebolzt. Das war eine Freude. Und du musst auch mal ab und zu so einen Bekloppten mitschleppen, um solche kleinen Momente zu erleben. Und Böhme fand ich einfach großartig. Ja, aber gibt's noch mehr? Der Move dann mit Andi Möller. Ich glaube, ich saß da und habe irgendwie eine halbe Stunde mein Maul nicht mehr zugekriegt und kein Wort rausbekommen. Asauer kauft Möller. Ich hab gedacht, ja gut, Fasching oder was? 1. April, irgendwas ist da faul. Und der hat wirklich abgeliefert, du. Wirklich, wirklich ein super Spiel gemacht für Schalke, hat sich identifiziert und hat auch richtig abgeliefert. Also da muss man dem Rudi schon seinen Willen lassen. Da hat er viel richtig gemacht. Und vor allem Dortmund geärgert.
Und die Fans geärgert.
Mich? Nicht. Ich war bloß kurz entsetzt. Nach wieder kurzer Zeit und den ersten Spielen, die er gemacht hat, fand ich es schon ziemlich gut.
Ja, es ging ja darum, dass er sich beweist und das hat er getan. Ja, also der hat die Ärmel hochgekrempelt und malucht.
Absolut. Und das rechne ich ihm wirklich hoch an.
Wenn wir schon von Maloche reden, bei uns heißt das ja, ne, Kumpel und Malocha-Club und Schalke und immer auch diese Ruhrpott-Romantik ist immer dabei. Du bist jetzt aber ein Schwabe, hast aber auch dein ganzes Leben lang sehr viel malocht. Du bist seit irgendwo, weiß nicht, 80 oder so musikalisch aktiv. Verbindet dich da was mit dieser Mentalität? Magst du diese Ruhrpott-Mentalität irgendwo? Oder ist es eher so, ja, es ist Schalke nur, was dir gefällt?
Sagen wir mal so, mit diesen Metaphern wie Maloche und Malocho-Club, alles schön und gut. Aber wir reden über Fußballprofis, die in einem Jahr mehr Geld verdienen wie du und nicht im ganzen Leben. Also da bin ich, sagen wir mit diesem Wort, Malocho, habe ich noch immer meine Probleme. Genauso, wenn ich höre, der Werksclub aus Leverkusen. Wir hatten von den Typen schon einmal in der Fabrik gestanden. Geiler, ja?
Ja.
Massageliege, ja, klar. Aber der Werksclub, wenn ich sowas höre, also, sorry. Und genauso, wenn ihr der Malocher-Club, mir kann erzählen, dass jetzt hier selbst die jüngeren Spieler das Wort Malocher in irgendeiner Form rechtfertigen. Klar geben sie alles auf den Platz, alles super, alles toll, aber diese, sagen wir, Medien-Schubladen fand ich noch nie gut. Das Gleiche, wenn du als Musiker in der Schublade drin bist, bist drin, kommst nie mehr raus. Also als Metal-Musiker kannst Jazz machen, du bist trotzdem der Metal-Musiker.
Ja, und du bist ja ein Metal-Musiker. Viele kennen dich durch Sinner, ist klar. Momentan ein bisschen aktueller Primal Fear. Sogar am Freitag kam die neue Single raus, One. Und trotzdem gibt es viele Vergleiche, die ich irgendwann auch in diesem Gespräch mit Schalke ziehen werde. Aber in welche Schublade wirst du denn reingesteckt schon seit 40 Jahren?
Ich versuche da immer rauszukrabbeln aus den Schubladen. keine Ahnung. Also ich mache jegliche Art von Musik gern. Ich höre jegliche Art von Musik. Ich beschäftige mich nicht mit einer Einbahnstraße, was Musik anbelangt. Und ich will mal sagen, ich bin sehr flexibel, schreibe auch gern irgendwelche Stücke, die jetzt nicht unbedingt Metal sind. Im Juli kommt zum Beispiel eine neue Sinnerplatte raus. Das ist richtig cooler, qualitativ hochwertiger Hardrock. Also kein Metal. Mit verschiedenen tollen Sängern diesmal. Da habe ich mir so eine Vision erlaubt, mal was anderes zu machen. Und es gibt wirklich eine tolle Platte. Ist ja schon fertig jetzt. Und dann haben wir einen Haufen Shows mit Primal Fear in der ganzen Welt. Und es geht bis in den Herbst rein. Und dann machen wir dann, wenn wir damit fertig sind, eine neue Primal Fear-Platte. Also ich habe genug zu tun.
Ja, das glaube ich. Das habe ich auch gesehen. Die Tour startet irgendwann im März, glaube ich. Die europäische Tour mit Primal Fear. Und was ich aber unbedingt nochmal auch vor allem für unsere Hörer irgendwie klar machen will. Matt Sinner, auch Sänger gewesen bei Sinner und Bassist eigentlich. Du schreibst aber auch quasi die meisten Songs, nicht meisten, ich glaube alle sogar, kannst du mir gerne widersprechen, aber jetzt auch nicht nur für Primal Fear, sondern auch für andere Projekte, die du hattest mit Amanda Somerville, mit Russell Allen, mit was weiß ich wem. Du hattest auch dieses Classic-Projekt mit Ian Gillan. von Deep Purple. Das sind alles unglaubliche Namen, aber du hast dich selber nie so irgendwie ins Rampenlicht irgendwie gedrängt.
Nö, will ich auch nicht. Bin mit meiner Position völlig zufrieden. Muss sagen, ich habe beim Songwriting seit 15 Jahren schon einen grandiosen Partner aus Schweden, den Magnus Walton. Wir haben uns gefunden und es funktioniert. Und wir schreiben Songs zusammen und machen auch Projekte zusammen. Und das funktioniert super. Und bei Primal 4 zum Beispiel gibt dann immer noch das Winger der Ralf seine Ideen dazu. Und das ist so ein Mischmasch aus drei Personen. Und das funktioniert gut.
Ja. Und du schreibst jetzt auch nicht nur die Songs, sondern du bist auch ein sehr groß anerkannter Produzent. Du produzierst die ganzen Platten, hast auch dein eigenes Studio. Ich weiß, ich mit meinen Bangs habe auch mal mit dir drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist weit aus meiner Liga entfernt. Du spielst schon die Champions League, ich bin immer noch im U9 Amateurfußball oder so. Und du, was viele auch nicht wissen, ist, du hast auch sehr viel bei Labels gearbeitet, mit Plattenfirmen. Das heißt, du hast sehr viel Organisation unter deinen Fingern.
Ja, ich habe 10 Jahre lang als Labelmanager bei Nuclear Blast gearbeitet und sehr, sehr viel gelernt. Aber bin immer wieder in der Zeit an einen Punkt gestoßen, wo die einerseits die Arbeit hinterm Schreibtisch, mit der auf der Bühne wäre, sagen wir mal sogar sehr schwer zu verbinden waren. Ich habe das dann eine Zeit lang geschafft und es war aber dann ein Aufwand von einer bestimmt 70-Stunden-Woche und auf Dauer geht es an die Substanz.
Das glaube ich. Wir haben ja vorhin gesagt, bei Schalke gab es einen Riesenumbruch, ne, mit nach Kees und nach Karel Gerards und wie die alle hießen, kam dann plötzlich der neue gute Mann Frank Baumann und der hat dann auch Mustic geholt, Juri Mulder ist dabei und jetzt auch die ganzen Spieler. Einen gewissen Umbruch gab es auch bei Primal 4. Und zwar, du hast irgendwie gefühlt die halbe Band vor die Tür gesetzt und hast die neue Leute geholt. Ist das irgendwo vergleichbar, dass jetzt eine neue Frische einfach nötig war? Du hast jetzt auch eine internationale Truppe, du hast jetzt den Schweden erwähnt, du hast aber auch Talia, die Italienerin. Okay, der Hilgas, der Schlagzeuger, der ist deutsch, aber scheint eine komplett neue Truppe zu sein, die dann irgendwie wahrscheinlich aus seiner Sicht besser funktionieren soll.
Ich soll.
Okay.
Funktioniert. Ja. Ist jetzt alles 2 Jahre her. Mhm. Weit weg. Es ging ja um die menschliche Seite, nicht um die musikalische. Und da muss irgendwann mal Ruhe sein und ich habe auch keinen Bock drüber zu reden, weil da müsste ich Dinge offenlegen, habe keinen Bock drauf. Weiter geht's, die Zukunft ist wichtig. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Ich habe was geändert. 2 Jahre her. So, jetzt haben wir eine Platte gemacht. Habe ich eine Sinnerplatte gemacht. Gehen wir schon auf die zweite Tournee. Gibt's eine neue Primal 4 das Jahr noch. Und also die Maschine ist geölt und rollt. Deswegen will ich mich nie mit irgendwelchen Dingen abgeben, die mich ärgern. Oder wo ich hier rumpesten müsste, das liegt mir fern.
Ja, ich will ja auch gar nicht über die alten Leute sprechen oder so, die sind alle weg, aber es hat mich schon sehr gefreut, Talia zu sehen. Talia hat so ihren Weg gemacht, ne, aus Italien, Frozen Crown, diverse dann Bands und dann ist sie bei dir gelandet. Was bringt sie denn mit, was andere Gitarristen in Deutschland eben nicht haben?
Das hat ja nichts damit zu tun, woher sie kommt oder spielt sie super. Bevor wir den Move gemacht haben, haben wir sie schon getestet, weil wir haben viele, viele Interessenten gehabt aus unserem Bereich, die sehr bekannt waren. Bei Primal 4 ist eine attraktive Band, die spielt viel, zahlt gut, du bist immer beschäftigt. Also das ist schon interessant für alle internationalen Gitarristen, selbst aus den USA. Und dann hatte aber mein Freund Ralf die Idee, dass er die Dahlia getroffen hat. Am Anfang war ich ein bisschen erstaunt, weil so eine Frau in so einer Metalband wie Primal 4, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ja. Funktioniert sowas? Na gut, dann haben wir es probiert. Es war super. Sie spielt gut. Und außerdem sieht sie gar nicht so scheiße aus, ja. Und es kommt ja noch dazu, dass so eine Metalband wie Primal 4 auch viele männliche Fans hat, die sich freuen, wenn jetzt der alte Metzinger da rumhopft, sondern ein sauhübsches junges Mädel. Das bringt schon seine Vorteile mit sich. Und dann haben wir natürlich den Magnus, der für mich einer der Top 5 europäischen Gitarristen ist, auf jedem Gebiet. Und der Magnus kann ihr natürlich auch, sagen wir, auch viel zeigen und sie als Musiker voranbringen. Und das hat er auch geschafft und das Ganze entwickelt sich auf einem sehr guten Niveau.
Ja, ich habe es ja gesehen, die erste Single, die ihr veröffentlicht habt, dieses Far Away, das fand ich sehr gut, dass ihr das im Studio so aufgenommen habt, wo man das Zusammenspiel von den beiden auch sehr gut sehen kann. Das ist schon, wie gesagt, Champions League-Niveau, was ihr da musikalisch auf die Bühne stellt. Und natürlich, ne, neben Ralf, Ralf ist auch so ein im lokalen Gym in der Muckibude der Stammbesucher. Das sieht man ihm auch an. Ich wollte nur sagen, da haben wahrscheinlich auch die weiblichen Besucher was zu gucken, ne?
Jo. Ey, meine, optisch sind wir nicht so eine Scheißband. Ja, aber sag mal sekundärisch. Wichtig ist noch immer für uns die Musik. Und da sind wir mit vollem Herzblut dabei. Und die positive Stimmung, die in der Band herrscht, die gilt es jetzt fortzusetzen und rüberzubringen und zu halten, zu erhalten. Und das ist für mich das Wichtigste auch. Sagen wir können ja keine nächste Platte abliefern, die schlechter ist. Sondern wir müssen zumindest das Niveau halten und das Ziel haben, etwas zu verbessern. Und da schließt sich wieder der Kreis zu unserem Lieblingsclub. Wenn du im Winter 4 Leute oder 5 Leute holst, dann versuchst du etwas zu verbessern. Und nicht sagen, uns reichten 2-2 gegen Dresden.
Ja.
Eigentlich muss ja eine.
Da wollte ich auch nochmal drauf. Es kann ja jetzt auch eine ziemliche Bombe, beziehungsweise vielleicht gar nicht so unerwartet. Mich würde interessieren, wie du dazu stehst. Und zwar da die Vertragsauflösung mit Armin Younes. Die kam ja mitten so in der Saison. Ne? Man hätte sich ja auch im Winter von ihm trennen können oder bis zum Sommer warten können. Aber das war schon irgendwie, ja, was passiert denn da? Wie stehst du dazu? Oder wie hast du das gesehen?
Da verhalte ich mich neutral, weil ich zu wenig Einblick in die Hintergründe habe. Wenn ein Spieler unzufrieden ist und der Verein kann auf ihn verzichten, findet man eine Lösung. Und wenn er nicht meint, er kriegt nicht genügend Spielzeit und will irgendwas anderes machen, dann ist das eine Entscheidung der Vereinsführung, ihm entgegenzukommen oder nicht. Ich meine, ich finde es auch nicht gut, wenn jeder machen kann, was er will, dass einer keinen Bock mehr hat und sagt, er will den Verein jetzt verlassen, hat nur 3 Jahre Vertrag. Das finde ich auch scheiße. Da wird ein Riegel vorschieben, gibt's nicht. So, aber bei Younes ist es so ein Fall, der hat wirklich viele, viele Chancen gehabt.
Mhm.
Mal okay, meistens nicht so okay. Deswegen, sagen wir, vom sportlichen Gesichtspunkt mit den neuen Alternativen, die wir jetzt haben, kann ich es absolut nachvollziehen.
Ja, also ich habe eigentlich auch große Hoffnungen an Armin Younes, weil der hat ja auch eine unglaubliche Karriere gehabt und der hat dann irgendwie auch, ich für mich war das so anstrengend. Er kam ja irgendwie von sich alleine, hat dann mit Schalke trainiert, wollte sich einen Vertrag erkämpfen, hat er dann auch geschafft. Und man konnte auch meiner Meinung nach auch sehen, wenn er mal im Spiel war, so wie der den Ball annimmt und versucht loszugehen, damit wieder den Ball zieht. Man konnte schon sehen, dass es ein Spieler, der mal Klasse hatte, aber es passte irgendwie nie.
Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Das, wie gesagt, da waren Ansätze da, teilweise wirklich gut, meistens eben nicht. Und
ja.
Ich habe Befürchtungen, also ich möchte da nicht zu viel unken, aber dass es bei Gomez auch nicht viel besser wird.
Ja, ja, über Gomis können wir gleich sprechen. Aber dass der Younes, ich hab dann auch irgendwann mal irgendeiner hat das auch berichtet, glaube ich, dass der Younes sich wohl mit Karius angelegt haben soll in der Kabine. Und dass der Muslic dann sagte, ich will keinen Stress in der Kabine. Der Junge hat eh keine Zukunft und dann lösen wir den Vertrag auf. Und ab morgen bist du nicht mehr hier.
Können ihn nachvollziehen. Also gerade in der Situation sollte ein bisschen demütig sein und durch Leistung im Training auffallen und nicht durch Zicken.
Ja, andererseits kann ich es mir auch vorstellen, beziehungsweise wir haben ja die Neuzugänge, die fünf, und zwei davon, mindestens Ljubicic und Aušić, sind im Mittelfeld. Natürlich fällt da ein Younes komplett vom Radar. Ne? Wann, und wir haben noch, wie viele Mittelfeldspieler haben wir jetzt, die überhaupt konkurrenzfähig da sind? Ne? Mit Elfausi, Schallenberg, Ljubicic jetzt und Aušić. Da ist ja auch Janik Bachmann noch da, der von der Verletzung wieder zurückkommt. Max Grüger, von dem ich mir auch sehr viel erhoffe, weil das auch so ein Schalker Junge ist. Habe ich jemanden vergessen?
Bestimmt.
Ja, aber da ist absolut kein Platz für Younes. So, ne? Also ich wünsche ja normalerweise allen das Beste und ich hätte mich gefreut, wenn er irgendwie so sein Stempel unserem Spiel aufgedrückt hätte, ja. Aber eben nicht.
War nicht so.
Übrigens, bei dem Spiel jetzt, ne, natürlich haben wir 5 Tore geschossen. Das ist schon lange her, dass wir es mal geschafft haben. Aber nach dem Spiel wurde die komplette Mannschaft auf die Nordkurve eingeladen. Ist das vielleicht zu früh? Oder findest du, dass die, ja klar, 3 Punkte, schön und gut, aber wir haben immer noch auch 3 Tore kassiert. Findest du das gut, dass das jetzt schon irgendwie so abgefeiert wird? Oder ist das etwas, was die Mannschaft vielleicht braucht?
Ich finde es gut, weil das zeigt die Verbundenheit zwischen Fans und Mannschaft. Das kann nur gut sein, aber jetzt gilt es weiterzumachen. Bringt ja nichts, dass du in der Nordkurve feierst und in Fürth 1-0 verlierst. Das passt nicht zusammen. So, jetzt müssen wir in Fürth 2-0 gewinnen, dann passt's wieder.
Ja. Aber die Fanszene, also ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von unserer aktiven Fanszene. Die Choreografien, die da machen, Hut ab, es ist unglaublich. Andererseits gibt's auch immer viel Gewalt. Ich habe auch von einem Polizeieinsatz irgendwie gehört. Die Magdeburger Fans durften auch kein Bier trinken, beziehungsweise nur alkoholfrei. Es gab auch Stress damals in Berlin plötzlich und so. Ich weiß nicht, teilweise fühle ich mich immer, als ob die Polizei da ein bisschen übergreifen würde. Zum Beispiel, ich habe gehört, dass die Magdeburger Fans vorher sogar gescannt wurden, wer den Tag verdächtig sein könnte. Irgendwie ist das so ein Vorgriff auf, ne, und kein Reagieren auf Gewalt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir beide sind keine gewalttätigen Fans, aber so...
Weil das Spiel eben als Hochsicherheits-Blabla eingestuft wurde. Da bin ich total raus aus der Bewertung. Da kann ich nicht mitziehen. Ich finde jede Art von Gewalt erschissen für den Arsch. Gehört sich nicht. Es geht um Fußball und nicht um Prügeln und sich abreagieren, sondern es geht um Fußball. Und genauso soll es auch sein und nicht in irgendeiner Form aufeinander losgehen und sie kloppen. Also mein Gott, da habe ich kein Verständnis dafür, sorry. Für mich ist auch gar kein Problem. Ich trinke seit 5 Jahren keinen Tropfen Alkohol. Also wenn es jetzt zum Beispiel heißt, es gibt keinen Alkohol, ja Gott, dann gibt es keinen Alkohol. Also ich meine, es gibt da, die verkaufen ja keine Drogen. Und die, da heißt es immer, die Drogen. Und dann stellt sich der bayerische Ministerpräsident hin mit einem Liter Bier und säuft und frisst. Ich meine, sorry, wo ist die Relation noch? Wir haben 2026. Und wenn zu mir jemand sagt, okay, es ist, die Gefahrenlage in einem Fußballstadion ist so hoch, dass die sich kloppen, weil es ging schon von vornherein irgendwie Meldungen ein, dass die und das vorhaben, da auf dem Bahnhof warten oder irgendwas. Da muss ich schon sagen, okay, da habe ich auch kein Problem, wenn es kein Alkohol gibt.
Ja, aber Fans sind ja, und du bist ja auch in der, komplett aus der Musikbranche, ne? Und zwar alle Ebenen der Musikbranche. Du bist auf der Bühne, du bist hinter der Bühne, du bist beim Label, du bist überall gewesen. Und du weißt, wie Fans sind. Und vor allem auch Metal-Fans, wir sind schon bekloppt. Ich weiß ja nicht, ob du ein Fan bist oder dich als solchen bezeichnest, aber wir sind schon, also ich bin Fan und ich muss immer alles haben, ich muss alle Bands live sehen, ich muss überall hin, ich kaufe noch Platten, ich kaufe noch CDs und so weiter. Aber auch, ich will den Bogen spannen, Moment, aber auch die Schalke-Fans sind verrückt und wir haben auch sehr positive, sehr begeisterungsfähige Fans. Wir haben aber auch die Reaktion gesehen, zum Beispiel Ende der letzten Saison, wo der Rücken zugekehrt wurde, ne, der Mannschaft. Wer ist denn schwieriger? Die Metal-Fans oder die Schalke-Fans?
Das würde ich nicht bewerten. Also ich meine, die Schalke-Fans können radikaler sein. Es gab noch nie ein Konzert, wo mir mehr als ein Fan den Rücken zugedreht hat. Es gab's nicht, auch wenn wir scheiße gespielt haben. Und aber die Phase bei Schalke, als das stattfand, ich bin ja selber verrückt worden. Also was da teilweise von dem Geratz und dem Kees da... allein schon die als Trainer zu installieren, war ja der komplette Schuss in den Ofen. Und was da gespielt wurde, wie gespielt wurde, das war ja nicht zum Aushalten. Also muss ich auch die Reaktion der Fans verstehen.
Klar. Und wie gesagt, wir haben da darüber gesprochen, Schalke hat dann eigentlich fast alles geändert. Axel Hefer ist ja noch geblieben. Fast geändert. Und sowas Ähnliches hast du auch mit Primal Fear gemacht? Fühlt sich das bei Primal Fear jetzt für dich auch wie so ein Neuanfang? Oder eher nicht?
Musikalisch nicht. Im Prinzip geht es da nur um die Thalia, die neu dazugestoßen ist und einen super Job macht. Und vielleicht sogar uns dementsprechend aufwertet. Also deswegen die Grundbasis und die Bausteine musikalisch, spielerisch alle gleich geblieben. Das ist für mich kein Neuanfang in dem Sinn, weil musikalisch geht's weiter so, wie wir gemacht haben, wie wir schon die ganzen letzten 10 Jahre abgeliefert haben. Und ich sag bloß, dass die Live-Shows jetzt attraktiver sind, ist vergleichbar mit Schalke unter Kees van Wonderen. Und jetzt am Samstagabend mit Muslic. Immer wieder die Kurve.
Ja, so muss das. Ich will noch eine Kurve schlagen und vielleicht möchtest du da gar nicht drüber reden, aber eigentlich da, wo der Tiefpunkt oder fast der komplette Zerfall von Schalke, ne, also Corona, der erste Abstieg und so weiter, hast du auch persönlich, ne, durch Krankheit, musstest du dich auch zurückkämpfen. Du warst fast auch, so viel ich weiß, ja, kurz davor eben nicht mehr unter uns zu sein, hast dich dann aber zurückgekämpft. Ist das auch so ein Vergleich? Vor allem fast zeitgleich passierte das.
In der Zeit ist auch mein Hund gestorben. Ich kann dir eine nette Story erzählen. Und nach 8 Wochen Koma war ich dann erstmal heftigst unter Morphium und Proberol. Und auch mein Kopf hat funktioniert. Trotzdem waren da Storys, die waren völlig real. Und es war so, dass Ralf Rangnick zurückkam zu Schalke und wir sind 15. geworden. Das habe ich ganz fest geglaubt. 4 Wochen später, als ich dann langsam wieder von den Drogen runterkam, konnte ich Zeitung lesen und wir waren doch abgestiegen. Und dann lag er der Haufen Elend da in seinem Bett und musste lesen, wir sind abgestiegen, obwohl mir klar war, wir haben mit Ralf Rangnick Platz 15 erkämpft. Ey, es war der Wahnsinn. Das kann sich keiner vorstellen. Es war echt real, ja. Das war für mich Fakt. Wir haben es geschafft. Ja. Nee, haben sie nicht.
Ja. Du hast also geträumt, Ralf Rangnick wäre als so ein Rettungstrainer gekommen. Feuerwehrmann.
Es war kurzzeitig ein Gespräch. Und da habe ich mir halt meinen Mist zusammengesponnen. Es war aber gut. Aber ja. Die Realität war eine andere.
Das erklärt aber auch nochmal, wie bekloppt wir eigentlich sind. Ne? Du warst quasi klinisch tot. Hattest einen Herzinfarkt oder so. Ne? Und worüber du nachgedacht hast, war, dass Ralf Rangnick kommt und Schalke rettet. Ja, aber danach, das war ja, du warst wirklich lange auch im Koma, du musstest neu aufstehen, du musstest neu laufen lernen quasi. Und das war für fast gleichzeitig wie Schalke es jetzt irgendwie versucht. Die müssen wieder lernen zu spielen, lernen, wie das so ist, dass man eben nicht mehr bedroht ist, dass der Verein komplett endet. Und das war für mich so die Parallele. Hat dir das auch irgendwo gleichzeitig vielleicht auch Kraft gegeben, beziehungsweise andersrum, dass du dachtest, oder hatte das nichts miteinander zu tun?
Nee, nachdem ich mitbekommen habe, wir sind abgestiegen, habe ich mir erst mal um mich gekümmert.
Ja, ist auch richtig so. Ist auch wichtig. Ja. Aber Gott sei Dank, Schalke geht's auch besser. Hauptsache, wir fahren das Ding jetzt auch zu Ende. Und dann gibt's natürlich erstmal die nächste Schicht. Und wie du schon sagtest, das ist das Wichtige. Was denkst du oder was sind deine Erwartungen jetzt vor dem Spiel gegen Greuther Fürth?
Dass Muslic zurückkehrt zur Fünferkette. Dass wir mutig auftreten. Anfang an nicht warten, was Fürth macht, sondern die in den ersten Viertelstunde überrollen. Mit unserer Offensivpower gleich mal zeigen, wo der Hammer hängt, weil schließlich spielen wir gegen einen Verein, der um den Abstieg kämpft und wir wollen aufsteigen. Den Unterschied will ich sehen. Und ich hoffe, dass Karius wieder im Tor ist.
War das auch für dich eine Schrecksekunde, als du gesehen hast, Karius ist nicht im Tor jetzt am Samstag?
Für mich ist das ein absoluter Anker in dem Verein, der durch seine Art und Weise maßgeblich dazu beiträgt, dass wir hinten sicherer stehen. Und ich meine, nichts gegen Müller, hat sein Bestes gegeben, aber schließlich hat er auch vom 3-0 so eine Gurke rausgehauen, die darf nicht passieren. Man, in dem Zeitpunkt des Spiels mit dem Ergebnis, dieses hintenrum Gespiele und dann ein anzuspielen, der sagen wir, gedeckt ist, hau doch die Murmel irgendwo ins Jericho, dann kann nichts passieren und mach ja nicht irgendwelche Experimente und du siehst, was draus geworden ist. Der arme Ayhan muss einen umhauen und dann gibt es auch einen Elfmeter. Aber ausschlaggebend war der Müller, ne?
Ja. So wie Muslic es gesagt hat, es ist wohl nichts Seriöses bei Karius. Das heißt, er dürfte wohl hoffentlich wieder spielen am Samstag.
Hoffen wir
es. Es ist aber ein Auswärtsspiel. Aber auch wieder um 20.30 Uhr. Siehst du da irgendwelche auch Vorteile?
Nee. Ja, für mich ein Nachteil. Also ich bin x-mal lieber nachmittags vor der Glotze als Samstagabend. Und ich kann mir dann schon vorstellen, in dem Stadion in Fürth 50% Schalker sind. Ja? Ja. Weil wer tut denn sich sowas an? Nur Bekloppte.
Ja, die meisten Auswärtsfans reisen. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich konnte auch hier zu Hause, ich bin ja in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina und ich konnte wirklich viele meiner Fans hier über Schalke überzeugen. Durch die Fanszene. Wer soll denn bitte Fan werden da unter Kees van Wonderen und Karel Gerrards, wie die gespielt haben? Aber die Fanszene, die haben gesagt, wie bescheuert sind die denn? Und die ganzen Auswärtsfahrten und auch im Fernsehen hier teilweise gibt es keinen Kommentator, weil wir gucken es ja nicht auf Sky, sondern auf irgendwelchen regionalen Sendern. Und teilweise gibt es da wirklich keinen Kommentator. Du hörst nur, was von die Mikros vom Stadion empfangen. Ja, und du hörst nur die Schalker.
Das ist aber manchmal besser, wie den Quatsch zu hören, die da quasseln. Also manchmal, sorry, abartig, du. Ein Gelaber, du.
Ja. Deswegen haben wir vom Knappencast die Nachfühlzeit. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast oder gesehen hast. Das ist tatsächlich von uns, wir sind ja alle Schalke-Fans. Und teilweise, es gibt natürlich Leute, die das Spiel eben nicht live sehen können oder sich auch keinen Sky irgendwie oder The Zone oder wie die alle heißen, leisten können. Und dann sofort nach dem Spiel versuchen wir, so schnell es geht, unseren Kommentar zu veröffentlichen. Und zwar mache ich teilweise auch, die Christine, der Marco, wir gucken uns das Spiel an und nehmen unseren Kommentar live auf, so wie es dann passiert. Und natürlich ist das dann turbulenter, ne? Wie wir mitgehen bei Gegentoren oder bei Toren und wie wir es kommentieren. Und es ist natürlich alles durch eine wunderschöne blaue Brille und komplett subjektiv. Ja, aber das gibt's auch. Vom Knappencast die Nachfühlzeit.
Und das Gegenteil haben wir bei Sky. Da denke ich mir, ey, selbst Terodde, auch wenn du Fan bist von Terodde, was der manchmal für einen Müll quatscht, um bloß um neutral zu sein, ist das, verstehe es manchmal nicht, warum.
Vielleicht muss er.
Sollte mich mal ein Spiel kommentieren lassen.
Ja, du hast ja direkt angefangen, ne, mit Schallenberg. Da soll sich mal mehr einsetzen, statt sich zu beschweren.
Ja, Gequatsche finde ich sowieso scheiße. Zeigt auf dem Platz, was Sache ist, das zählt. Alles andere ist Gelaber, das bringt nichts.
Okay. Wenn du sagst, Musik soll auf die Fünferkette, dann stellst du dir das so vor, dass links ein Dia ist und dass rechts Mika Valentovic ist, statt Becker, oder wie?
Eine Option.
Aber es kam ja auch hin.
Wechseln kann man auch immer.
Ja. Manchmal ist es aber zu spät dann. Ne?
Naja, nach 45 Minuten ist nichts zu spät.
Ja, das wissen wir als Schalker besonders gut, ne? Nach dem 4:0 gegen Dortmund zur Halbzeit, ne? Damals. Dann konnte man das ja noch.
Schön war oft.
Das ist eins meiner Lieblingsspiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Leider nicht live, aber vom Fernseher.
Schön war's.
Ja. Wenn Mika Valentovic, da angeblich gab es ja genau wegen diesem Spieler diesen Stress mit Norbert, zwischen Miron und Norbert. Hast du davon gehört?
Ja, ich kann den Ärger verstehen, das ist klar. Bevor der 90 Minuten lang zuglotzt und dann in der U19 nicht spielen kann, dann muss man sich vorher halt absprechen, wie dringend er gebraucht wird bei den Profis. Sonst soll er gleich zur U19 und spielen. Und ich finde es absolut legitim, dass Elgert sagt, stopp, das so geht's nicht.
Ja. Ja, angeblich haben die sich aber abgesprochen und alles ist wieder gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass Miron Mustic wirklich Tacheles redet, ne?
Du weißt ja mal, wenn man miteinander redet, dann soll das auch kein Problem sein. Das sind ja keine Idioten. Und die finden eine Lösung und hast ja gesehen, dass sie eine gefunden haben. Und für mich hat der Junge eine Bombenzukunft. Und schön, dass wir solche Spieler selber rausbringen und unsere Knappenschmiede noch funktioniert und Elgert noch ein Jahr weitermacht. Alles top. Besser geht's nicht.
Aber Mika Valentovic, ich fand den auch überragend, als ich den, ich sehe ihn ja bei den Spielen. Ich habe dann aber geguckt, was er normalerweise spielt. Normalerweise war der Stürmer.
Ja.
Und rechts auf Flügel. Und bei Muslic musste er halt wirklich rechten Abwehr- und Schienenspieler machen. Das zeigt ja auch, wie gut die Knappenschmiede ist, dass so ein Junge plötzlich im Profibereich eine völlig andere Position spielen kann.
Ja, aber ich habe gehört, er hat auch schon gespielt. So neu ist das für ihn nicht.
Ja.
Aber egal trotzdem. Wie, bin froh, dass wir den haben.
Was hast du denn gespielt in deiner Jugend?
Zehner.
Oh.
Der Karaman.
Aber Moment, Zehner als so eine hängende Spitze oder schon der Spielorganisator? Weil das würde sich sehr damit decken, was du normalerweise auch machst.
Beides. Ich habe gern Tore geschossen. Ich habe Elfmeter geschossen, Freistöße geschossen, Ecken geschossen. Ah. I was everywhere.
Und wann hast du dann irgendwie gemerkt, okay, das wird nichts mit dem Fußball, ich muss was anderes machen?
Ja, das war in der Verbandsliga, in einem Pokalspiel. Habe ich zum Glück das 1-0 gemacht. Und die damaligen sogenannten Vorstopper, die waren drahtig, schnell und gemein. Und der Idiot hat mir dann die Knöchel abgehackt. Ich bin 3 Meter durch die Luft geflogen und wurde dann mit gebrochenem Knöchel operiert. Und habe dann wieder langsam angefangen. War dann zum Probetraining bei den Stuttgarter Kickers, die damals erste Liga gespielt haben. Und bin durch einen Test gefallen, weil der Knöchel einem Profifußball nicht mehr standgehalten hätte. So. Dann gab es aber die Gitarre parallel dazu. Dann habe ich gesagt, okay, bevor sie mich jetzt nur zum Krüppelschlachten hier auf dem Fußballfeld, dann gucken wir doch mal, was aus der Gitarre rauskommt. Und das hat dann gut funktioniert von Anfang an. Hat auch richtig Spaß gemacht. So, und dann habe ich so meine fußballerischen Ambitionen total zurückgeschraubt und habe mich aufs Musikmachen konzentriert.
Wie alt warst du da, als das mit dem Knöchel passiert ist und Stuttgarter Kickers?
17.
Quasi wie Mika Valentolitz.
Ja, hoffen wir, dass es nicht das Gleiche erfährt. Ja.
Hoffen wir natürlich nicht. Aber das war dann, du warst dann so ein blonder Schopf, der auch so wie Mika Valentolitz da im Mittelfeld gewirbelt hat.
Er hatte schon immer lange Haare, ja.
Hattest du damals schon irgendwie gedacht, Stuttgarter Kickers, aber eigentlich willst du zu Schalke wechseln irgendwann, ne?
Weit weg. Das Stuttgart-Gelsenkirchen sind fast 500 Kilometer. Das ist dann, sagen wir, für einen 17-Jährigen zu ein radikaler Schritt. Also da habe ich trotz der württembergischen Auswahl gespielt und trotzdem die Ambitionen waren so, dass er lokal war und ich auch hier meine Heimat liebe und gern hier bin.
Ja, trotzdem kommst du jetzt um die Welt mit der Musik. Das ging dann.
Deswegen ist es ja umso schön, wenn du immer wieder nach Hause kommst. Deswegen brauche ich keine Wohnung in Berlin oder brauche keine Wohnung in London, sondern Stuttgart ist fein und ich sehe genug oder habe die ganze Welt schon gesehen. So. Es gibt wenige Plätze, wo ich jetzt sagen würde, das wird mich unglaublich reizen, dort zu spielen. Weil das meiste haben wir gemacht.
Das stimmt. Hier wart ihr noch nicht, aber wer weiß.
Ich glaube schon.
In Bosnien-Herzegowina wart ihr noch nie.
Glaube ich schon. Lang her, aber kann schon. Ich glaube schon, vor 20 Jahren waren wir da einmal.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das nie passiert ist, aber ich kann es gerne nachher checken und dann schreibe ich dir nochmal, ob es wahr ist. Vielleicht war die in Kroatien und Slowenien oder Serbien, aber in Bosnien-Herzegowina auf keinen Fall.
Serbien nicht.
Ja.
Konnte ich die Schilder nicht lesen.
Ja, Kyrillisch ist übrigens auch eine offizielle Sprache hier, Serbisch und Kyrillisch. Ich kann das alles lesen und schreiben, das ist gut so.
Ich nicht.
Ja, dann hast du wahrscheinlich einen Tourleiter, der es kann, ne?
Glaube ich auch nicht. Wir fahren rein.
Okay. Nochmal zurück zu Greuther Fürth. Das Spiel ist jetzt vor uns. Wir haben aber auch Mannschaften, die direkt hinter uns sind, ne? Beziehungsweise jetzt am Freitag und Samstag nachmittags haben sie vorgelegt. Dann haben wir es Gott sei Dank, ne? Mit den 3 Punkten. Wir sind weiterhin Spitzenreiter. Glaubst du, dass bis zum Ende der Saison es weiterhin so eng bleiben wird?
Leider. Ich hoffe, dass die mal ausrutschen. Und ich meine, du siehst ja, wie eng das in Darmstadt war gegen Düsseldorf. Das hätte auch nicht passieren müssen. Und schwupps wären 2 Punkte weniger gewesen. Und so ist halt der Fußball, genau wie bei uns gegen Dresden. Ja, dass wir da in der 94. Minute so eine Gurke kriegen, das war auch total unnötig. Und, aber so ist es nun mal. Und ich hoffe halt mal, dass Elversberg und Darmstadt auch mal nicht unbedingt einen guten Tag hat und auch mal federn lässt. Und die dürfen auch mal verlieren. Habe ich nichts dagegen. Du auch nicht, oder?
Doch, auf gar keinen Fall. Was mich wundert, ist, dass Hertha immer so abrutscht. Ne? Erinnert mich auch ein bisschen an uns vor ein paar... ich bin jetzt kein Hertha-Fan, um Gottes Willen. Ich mag sogar die Hertha überhaupt nicht. Aber ich hätte schon gedacht, dass die eben oben mitmischen. Aber irgendwie sind sie jetzt erstmal aus dem Rennen raus.
Naja, allein schon die Wechselaktion von unserem Ex-Spieler. Und das, was er da auf Social Media abgelassen hat, da gibt's bei mir keine Gnade.
Für die, die es nicht mitverfolgt haben, du redest von Paul Seguin, ne? Ja, du redest über Seguin, ne?
Namen genannt?
Du nicht, ich aber. Es gibt ja nicht so viele Ex-Schalke-Spieler, die bei der Hertha sind.
Ja, komm, was für eine bekloppte Aktion. Muss ja sowas sein? Und dann jetzt abkacken, super. Ja. Selber schuld.
Bei uns gibt es ja das Sprichwort, du sollst ja nie mit dem Arsch die Tür zumachen, ne? Wenn du irgendwo weggehst, nicht mit dem Arsch die Tür zumachen.
Weiß nicht, wann ich das je gemacht habe. Glaub nicht. Ist das ja gut?
Natürlich nicht. Warum soll man sich so verhalten? Selbst wenn du unzufrieden warst auf Schalke, ist doch gut. Es gab doch trotzdem Leute, die dich da unterstützt haben. Also ich rede jetzt von Seguin. Solche Aktionen sind wirklich blöd. Und vor allem, ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Hertha-Fans die Aktion toll fanden.
Nee, das kann man auch nicht toll finden. Das ist lächerlich, das ist kindisch. Hat in dem Bereich absolut keine Berechtigung, nach meiner Meinung. Und ich finde es auch wirklich cool, dass Karma zurückschlägt und dass sie jetzt da rumgurken. Und das, was die da abgelassen haben am Wochenende, war ja unter aller Kiste.
Ja. Nochmal zurück zu unseren neuen Spielern, weil die bringen ja gerade diese Torgefahr raus. Und du bist ja auch jemand, der auch ständig im Voraus denkt. Musstest du ja auch immer machen als jemand, der die Fäden in den Händen hält für all deine Projekte, für all deine Bands. Der Frank Baumann sagte, wir konnten uns diese Verstärkung jetzt auch leisten, weil man auch auf die Kohle vom Sommer vorgegriffen hat. Heißt das im Umkehrschluss, okay, im Sommer, egal was passiert, wird Schalke eben nicht so viel investieren können in neue Spieler? Beziehungsweise, wenn wir jetzt wirklich aufsteigen sollten, sind die Neuzugänge, die wir jetzt haben, Bundesliga-tauglich?
Ja. Auf der anderen Seite finde ich die Gier nach Neuverpflichtungen insgesamt sowieso übertrieben. Für mich macht eine Neuverpflichtung Sinn, wenn sie uns qualitativ weiterhilft. Und nicht, weil die Fans nach irgendwelchen neuen Leuten schreien. Das hat noch nie geholfen. Also wenn man wirklich was jetzt wie diesen Winter, was ich niemals erwartet hätte, wenn man sowas schafft, den einen oder anderen im Sommer noch zu holen, nichts dagegen. Aber das ist nach meiner Meinung eine super Grundlage für die erste Bundesliga. Mal gucken, ob Dzeko weitermacht. Weiß man ja auch nicht. Oder ob er sich dann durch die Sänfte tragen lässt und aufhört. wenn wir aufgestiegen sind. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch ein Jahr weitermacht. Und da sind wir vorne eigentlich super aufgestellt. Wie gesagt, darf sich aber auch wieder keiner verletzen. Das ist ja wieder das nächste Jahr. Wusch, zack, hat einer irgendwie ein Kreuzbandriss und fällt ein halbes Jahr aus. Und dann gucken wir wieder dumm.
Ja, von wegen im Sturm gut. Erstmal ganz konkret nochmal zu Dzeko. Das möchte ich gerne wissen, weil du bist ja erfahren, auch musikalisch und organisatorisch, wie gesagt. Wenn du jetzt wirklich die Wahl hättest, Dzeko macht noch ein Jahr oder eben nicht, was würdest du machen aus Schalker Sicht und was würdest du machen aus Dzeko Sicht?
Ich würde noch ein Jahr dranhängen, aus beiden Sichten.
Warum?
Weil, wie es momentan läuft, wenn ich hoffe, dass es auch in den letzten 11 Spielen weiter so geht, dass diese Zusammenarbeit, dass der ganze Vibe so gut ist, dass es mehr verdient hat. Ich würde mich freuen, wenn er noch ein Jahr dranhängt.
Ja. Andererseits, wie gesagt, wenn er wirklich letzten Spieltag die Salatschüssel hochheben kann und sich feiern lassen kann, was soll denn danach noch kommen? Ne? In der Bundesliga ist er vielleicht dann eben nicht so gut und kriegt dann vielleicht die Spielzeit nicht, ist dann auch 40 und so. Würde er sich das wirklich antun oder würde er wirklich als Held so in den Sonnenuntergang reiten?
Letzteres. Weil ich muss sagen, dass mir alles andere zu spekulativ ist. Wenn vielleicht, die Tatsachen passieren auf dem Platz und nicht in dem Kicker und nicht in der Bildzeitung, sondern auf dem Platz. Weil das, was da gerade auf dem Platz läuft, das keine Kritik an dem Mann, gibt es nur Positives und deswegen wünsche ich mir noch eine Saison. Peng.
Ja. Peng, genau. Richtig gute Aussage, ja. Kann so stehen bleiben, finde ich gut. Aber du denkst wirklich, mit diesem Kader könnten wir spielen. Vor allem, viele haben jetzt auch vollkommen vergessen, dass wir noch weitere Spieler haben, die irgendwie verletzt sind, wie Emil Højlund, ne, von dem weiß man ja gar nicht, wie gut der ist oder wie gut der sein kann, wenn er wiederkommt. Brian Lassen, der ist angeschlagen, aber was hältst du von ihm, vor allem unter Miron?
Nix. Kann ich nicht drauf verlassen.
Okay.
Leichtathletikabteilung wechseln.
Ah, das war so gerade so richtig schön trocken. Das ist schon ein bisschen schwäbisch von dir. Nix, Punkt. Vielen Dank. Ja, dann haben wir aber noch einen weiteren Problemfall. Und den hast du vorhin noch kurz angesprochen. Und zwar Gormi. Ne? Also nicht alles, was der Frank Baumann geholt hat, war jetzt toll. Geht ja, zum Beispiel ist so einer, ne?
Geht auch nicht. Eine Krücke darf immer dabei sein. Nur darf das nicht so weit gehen, dass der Mann aufgrund seiner Verpflichtung Einsatzzeiten einfach bekommt, sondern es muss nach Leistung gehen. Und das, was ich bisher von ihm gesehen habe, allein am Zusammenspiel und technischen Sachen, Ballannahme, Weiterleitung, das ist alles mangelhaft. Also gefällt mir überhaupt nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er Silla in irgendeiner Form vorgesetzt wird, weil wenn du jetzt dem Silla den Ball hinschmeißt, nimmt er ein anderes an wie der Gomez. Und die ganze Art und Weise vorzuchecken und Torgefährlichkeit auszustrahlen und so weiter und so fort, das ist leider nun mal bei mir so, dass ich den Gomis nicht unbedingt für den besten Einkauf halte. In der Situation, wo er geholt wurde, hatte man natürlich auch eine ganz andere Situation. Mhm. Und man hat sich mehr versprochen, aber das, was ich bisher gesehen habe, war für mich persönlich, und das ist wirklich meine subjektive Meinung, qualitativ nicht gut genug.
Ja, aber ne, viele haben ja früher auch drüber gesprochen, wen kann Schalke denn überhaupt noch locken, wen kann Schalke auch überhaupt bezahlen. Dass wir Dzeko geholt haben, ist ja ein Wunder. Der hat ja auch auf viel Geld verzichtet, aber ist dann schon mal so ein Weltstar, der sich dann doch für Schalke entschieden hat. Übrigens, es kam ja raus, dass Wolfsburg ihn auch haben wollte.
Wer will denn momentan zu Wolfsburg? Also kriegst ein Freiticket für die Titanic. Nimmst du es?
Natürlich nicht. Aber trotzdem, ne? Wolfsburg ist Bundesliga, ne? Und Schalke
ja,
cool. Eben.
Habe ich gesehen. War richtig klasse.
Ja, hat der Dzeko alles richtig gemacht, ne?
Selbstverständlich.
Ja, aber ich finde es auch irgendwo komisch, dass das jetzt irgendwie rauskommt, ne? Warum? Wieso hat es Wolfsburg nötig, diese Nachricht irgendwie zu bestätigen oder zu erzählen?
Gar nicht. Völliger Blödsinn. Wie so viel in unserem Business abseits von dem Platz. Und da haben wir Probleme mit dem Schiri und dem VAR und dem ganzen Mist. Aber die Kommunikation und der Gossip, der dann irgendwo auftaucht und völlig unnötig. Wem bringt es was? Niemand.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen die irgendwie im Gespräch bleiben oder auf diesen Dzeko-Hype-Zug aufspringen, was ja eigentlich noch blöder ist, weil du hast den ja verpasst.
Ja, aber die machen sie jetzt. Wir haben ihn nicht gekriegt, da geht es um Zweitligisten. Das hat ja einen Grund. Da muss ich mich mal hinterfragen, ob das eine Story wert ist oder ich lieber mein Maul halt. Also ich war da schön ruhig.
Es gab auch diese Riesen-Story in der Bild mit Bratte und von wegen die bosnische Connection und so.
Ja, ich meine, das Blatt entwickelt sich immer mehr zum Maga-Pro-Trump-Blatt. Ist unerträglich. Ich lese es nicht mehr. Sollen schreiben, was sie wollen. Vor allem auch die Typen, die da über Schalke schreiben, denen würde ich Stadionverbot geben. Bin ich radikal, sorry. Wer teilweise so ein Fuß und Quatsch schreibt, ich meine, wer braucht denn das? Brate. Ja, geh doch in den Arsch, mach doch, guck mal dir deinen Mist. Solange es bei den Jungs funktioniert, ist doch in Ordnung. Geh nach England. Da gibt's Vereine, da spielen in der ersten 11 10 verschiedene Nationen. Gut. Solange sie erfolgreich sind, gut. Wenn sie abkacken, nichts gut. Genauso ist es hier. Und da brauchen wir nicht laufend irgendwie, nur weil Schalke populär ist, weil Schalke viele Fans hat, muss man nicht irgendwie ab und zu eine Story raushauen, nur damit irgendwas geschrieben ist. Hilft keinem weiter. Brate. Ja und?
Ja.
Krieg auf, du.
Nein, nicht aufregen. Nächstes Spiel, Greuther Fürth, 20.30 Uhr. Ich weiß nicht, jetzt nochmal ein ganz brenzliches Thema. Könnte es vielleicht auch vom Vorteil sein, dass die abends spielen? Weil das wurde natürlich auch wieder angesprochen, weil viele irgendwie dieses Ramadan-Fasten machen von unseren Spielern. Das heißt, bis 20.30 Uhr haben die auch ein bisschen Wasser getrunken und was gegessen. Weil wenn es mitten am Tag ist, dann werden sie ja ne, ohne Wasser, ohne was zu essen. Und es sind ja nicht wenige.
Nö, aber da müssen wir durch. Das weiß man als Verein. Die 2030 hat nicht Schalke bestimmt, sondern die EFL. Und so wird's genommen. Wenn es ein kleiner Vorteil ist wegen Food und Getränken, okay. Aber es wird sich nicht die Welt verändern.
Ah, gut. Dann lass uns dann aber nochmal zurück zu Primal 4.
Mhm.
Die neue Platte, Domination, die kam ja im September letzten Jahres.
Ja.
Und jetzt ne, kam die neue Single, der neue Song heißt One. Ist das so als Ankündigung für die Tour oder ist das so eine Standortbezeichnung, wo ihr seid? Ist das ein wirklich neuer Song oder ist das ein Überbleibsel von Domination? Oder was kannst du mir dazu sagen?
Wir haben bei Domination mehr Songs produziert, als wir veröffentlicht haben. Und dann haben wir 2 Songs zurückgehalten, die qualitativ wirklich gut sind und nicht irgendwie jetzt Ausschuss waren, sondern wenn man vorher schon besiegt von 25.15 Uhr. Und einer davon war One. Und den haben wir jetzt neu gemastert, aufgefrischt und die Single draus gemacht zur Tour. Wird aber nicht auf der neuen Platte erscheinen. Das ist ein One-Off, eine Single mit einem Video und das ist, um die Tour anzukurbeln.
Okay. Du hast aber gesagt, ihr habt zwei Songs zurückgehalten.
Ja.
Kommt dann das zweite, der zweite Song irgendwann...
Schauen wir mal. Das,
okay.
Wir sind so kreativ momentan, dass wir eigentlich schon die neue Platte geschrieben haben.
Wirklich?
Ja. Das ist aber viel zu früh. Weil das ist ja wie in den 70er Jahren, wo die großen Bands jedes halbe Jahr eine Platte rausgebracht haben. Bis auf Def Leppard. Aber da wir jetzt ja auf Tour gehen, hat sie ja auch noch ein bisschen Zeit.
Aber wie gesagt, also ihr geht jetzt auf Tour und zwar schon eine lange Tour durch Europa erstmal, dann Südamerika, ne? Und wie, du hast ja gesagt, selbst auf Tour verpasst du kein Spiel, aber wie schwer wird es dann? Weil wahrscheinlich werdet ihr auch an den Tagen spielen oder Konzerte geben, wo gleichzeitig Schalke spielt.
Keine Ahnung, ich hoffe nicht, weil ich kann mich daran erinnern, wir haben eine Platte gemacht in El Paso in Texas. Konntest du über Pay-Per-View Bayern München gegen Schalke kaufen? Das war 2002. Das Problem war, das war morgens um 6 dort. Ja, ich habe das gekauft, so haben wir es angeguckt. Dann haben wir auch noch gewonnen in München damals. Richtig hoch sogar. Und ein geniales Spiel abgeliefert. Also auch das war möglich. Und es ist schon eine Weile her und heutzutage ist noch mehr möglich. Ich finde eigentlich immer einen Weg.
Ja. Ja, aber ich weiß, ich durfte auch ein bisschen an diesem Tourleben der Musiker schnuppern. Es ist wirklich nicht einfach. Viele stellen sich das ein bisschen anders vor, aber es ist wirklich nicht einfach, im Tourbus von einer Stadt bis zur nächsten zu fahren. Du musst quasi jeden Tag irgendwie finden, wie du überhaupt das Nötigste erledigen kannst. Wo ist deine Wäsche? Wo gehst du irgendwie Hygiene? Was erwartet dich da im Backstage-Bereich? Was gibt's zu essen und so weiter? Es ist schon nicht einfach. Und dann auch noch sagen, so, steht dann auf dem Rider, ich brauche Zeit für Schalke gucken.
Nö, ich bin dann einfach weg. Leise und lautlos. Wer mich sucht, weiß, wo er mich findet.
Ja, die Band weiß Bescheid. Der Matt guckt Schalke. Ist denn sonst jemand aus den Bands Schalke begeistert oder gar nicht?
Doch, Ralf auch. Zwar lang nicht so bekloppt wie ich, aber ist auch sympathisant.
Cool.
Vom Schweden und vom Italienerin kann ich das nicht erwarten.
Also, die Italienerin ist jetzt aber kein Inter-Fan oder so. Ne? Sonst,
nee, ich glaube, mit Fußball haben die beide nichts am Hut.
Ja. Und der andere Hilgers?
Ist auch Anti-Fußball. Weißt du, wäre ja auch schlimm, wenn die mir alle reinquatschen würden.
Gib's direkt den nächsten Umbruch.
Wäre dann die Band Chemie zerstört.
Ja. Aber wie gesagt, du hast ja viele Bands auch betreut durch deine Labelarbeit. Du hast auch viele Bands entdeckt durch A&R-Aktivitäten und so. Und es ist immer schwierig, ne? Also du versuchst ja irgendwie vorauszuschauen, wo steht eine Band, wie kann sie sich entwickeln, können sie irgendwas reißen, werden sie irgendwelche Verkaufszahlen erreichen können und so weiter. Und ja, wenn man es so irgendwie mit Schalke vergleicht, wie Schalke gerade ist, ist Schalke eher eine Band, die mehr Proberaum braucht oder muss Schalke auf eine große Tour?
Zweites. Schalke gehört in die Bundesliga, allein schon wegen Stadion, den Fans, dem ganzen Surrounding. Ganz klar, Schalke gehört in die Bundesliga. Und da müssen wir hin. Und da müssen wir alle zusammen unseren Miniteil dazu beitragen. Vor allem der Herr Muslic und die Mannschaft. Und ich werde sie wirklich bis zum letzten Spieltag unterstützen, egal wo ich bin. Und hoffe, wir packen das.
Ja. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen. Ich habe, na klar, jetzt die Defensive in der Hinrunde, die war so, ich war ruhig die ganze Zeit. Ich wusste, da kommt nichts mehr durch. Dieses Gefühl ist jetzt weg. Aber ja. so langsam wächst sich aber das Gefühl, wir schießen aber nur ein oder zwei Tore.
Ja, völlig richtig. Wie gesagt, einfach versuchen jetzt wieder die Abwehr zu stabilisieren wie in der Vorrunde und einen schönen Mittelweg finden zwischen der brutalen Offensive und der sicheren Defensive. Und dann habe ich auch überhaupt kein Bedenken, dass wir das nicht schaffen.
Okay, ich werde langsam zum Ende so einbiegen und eine Frage stellen, die ich von der ich eigentlich die Antwort, ja, ich könnte es mir schon erahnen, aber warst du oder fährst du gerne ins Stadion oder warst du irgendwann, wann warst du zuletzt mal beim letzten Spiel live vor Ort?
VfB, als der Experte von Boateng das Siegtor geschossen hat. Irgendwann, ich war umzingelt mit VfB-Fans, die mit mir da oben waren. Das war mein letzter Besuch im Stadion.
Ich versuche gerade mir das zusammenzureimen, wann das denn ungefähr war. Als Boateng bei uns gespielt hat,
der hat eine Kiste gemacht.
Ist aber auch schon ein Stückchen her, ne?
Und dann habe ich mir, Arschloch, mir ein Trikot gekauft mit Boateng-Beflockung. Dann war er weg.
Ja. Ich war zum Beispiel einer, ich wollte eigentlich nie irgendwelche Spieler beflocken lassen. Ich war nie, ich bin ja ein Schalke-Fan. Ich liebe diesen Verein. Und Spieler kommen und gehen, je nachdem, wie die Karriere ist, ne? Und natürlich gibt es Spieler, die ich besonders gerne hatte, zum Beispiel Ebbe Sand und Emil Penzer. Ich habe tatsächlich ein Trikot mit Ebbe Sand auf dem Rücken. Das hier hat tatsächlich meinen Nachnamen, also ist kein Spieler. Ich habe eins geschenkt gekriegt mit Salazar. Das war der Zehner vor Dzeko. Salazar, nee, stimmt gar nicht. Der Pape Meshabar war auch Nummer 10, aber der war auch...
Ich hätte zwei Wirkungen. Und die sind so in die Hose gegangen, ich werde mir nie mehr ein Trikot beflocken lassen mit einem Namen.
Boateng war das eine, was war das zweite?
Draxler.
Oh, es gab ja immer mal wieder Gerüchte, der kommt wieder oder so. Brauchen wir nicht.
Ey, keine Ahnung, welchem Level der gerade rumkickt. Aber ja. Weiß nicht so recht. Ob das nicht viel durcheinander bringen würde. Ja gut, Andi Möller hat auch geklappt. Keine Ahnung, vielleicht würde auch Draxler klappen. Aber ich habe ihn immer gemocht, aber das, was da dann businessmäßig abging mit Wolfsburg und die weiteren Stationen, Katastrophe.
Ich habe hier einen Kumpel, der hat so viele Dinge richtig vorausgesagt. Der hat den Miron Muslic tatsächlich gesagt, da ist einer, der kann was. Wirklich,
echt?
Ohne Witz. Als dann Muslic wirklich kam, hat er gesagt, pass auf, der bringt den Katic mit. Ist wirklich wahr. Der Typ hat's vorausgesagt.
Ja, gut,
und dann brachte er den Katic. Das war auch irgendwo logisch, ne?
Ja.
Macht Sinn, dass er dann seinen besten Abwehrspieler, der da irgendwie gegen Liverpool die Null gehalten hat.
Sofort verbreitet irgendwie, das wäre sein Lieblingsspieler, ja. Und dass sie das realisiert haben, fand ich schon gut.
Ja. Jetzt geht's aber weiter mit seinen Voraussagungen. Der hat dann was war das? Oktober? Gesagt, weißt du, wen der Muslic holen müsste? Edin Dzeko. Und ich habe gesagt, du bist ja komplett bescheuert. Wir wollten damals den Bajdar haben. Jedenfalls war das irgendwie in den Nachrichten. Und was ist passiert? Dzeko ist gekommen. Und der hat jetzt am Samstag die nächste Voraussage getätigt. Und ich würde gerne deine Meinung hören. Er sagte, weißt du, wen ich mir vorstellen kann, wenn Schalke jetzt aufsteigen sollte, wer ablösefrei zu Schalke kommt? Ich habe gesagt, wer? Er sagte, Leon Goretzka.
Also ich bin Fan, weil wenn er auf dem Platz ist, gibt er 100. Ich kann mich mit ihm gut identifizieren. Ich würde es für absolut großartig halten. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es deswegen nicht, weil der ist, wie Draxler auch, gehaltsversaut. Die verdienen bei Bayern München astronomische Gehälter, wozu wir hundertprozentig nicht in der Lage sind. Oder er verzichtet. Und ich glaube, der Goretzka ist so ein Typ, der verzichtet nicht auf 50% von seinem Gehalt wegen Schalke. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Allerdings, eins müssen wir uns vor Augen halten, das ist mir auch irgendwie entgangen. Goretzka ist mittlerweile auch 31, ne? Ich habe Goretzka irgendwie immer im Sinn als so einen jungen Spund, aber ist er das ja gar nicht mehr.
Den guckt er den Fitnesszustand an. Der spielt ja nur 3 Jahre auf Top-Level. Der kann unsere ganzes Mittelfeld stabilisieren. Also ich finde die Idee großartig. Ich glaube bloß nicht, dass man es realisieren kann. Wird es super gut finden.
Ja, mal schauen. Wie gesagt, der hat vieles richtig vorausgesagt. Irgendwann muss er auch daneben liegen.
Ich hoffe echt, wäre der großartig. Ja, meine Meinung.
Ja. Also ich fände es auch großartig. Ja. Wie würde dann das Mittelfeld aussehen? Ich bin auch einer, ich bin jetzt nicht jemand, der nach neuen Spielern schreit. Eigentlich im Gegenteil, ich liebe unsere Spieler so, die da sind. Ich möchte, dass sie wachsen, dass sie den Verein nach vorne tragen. Aber das, so ist das Geschäft halt. Ne? Die kommen und gehen und
ich schalte der Goretzka.
Ja, den Schallenberg magst du nicht so gerne.
Oh. Okay.
Ja, er trägt ja wenigstens die richtigen Farben.
Ne? Ja, auch schon Vorschläge auch.
Ja, Paderborn, ne? Ja. Gut, dann, ich wünsche, dass wir, einmal tippen bitte. Ich weiß nicht, ob du das generell machst oder generell auch tust oder magst, aber tipp mal das Spiel bitte für Samstag.
Also mein Account bei Tipico sieht ganz gut aus.
Oh, okay.
Ich tippe gern, solange ich Guthaben habe. Und solange ich Guthaben habe, da versuche ich ein bisschen rumzutippen. Und am Wochenende war es sehr erfolgreich. Da habe ich 3-mal gewonnen. Einmal Karaman schießt ein Tor. Zweites Mal Karaman schießt ein Tor und Schalke gewinnt. Und das dritte war Schalke gewinnt. So, das war für 20 Euro Einsatz Gewinn von 80 Euro.
Okay.
Das war wieder Spielgeld gegen Fürth.
Und, was denkst du, was passiert? In Fürth?
0-2.
Und wer macht die Buden?
Karaman und Dzeko.
Okay. Standards oder so aus dem Spiel so wunderbar herausgespielt wurde?
Auf Freistoß von Schallenberg.
Von Schallenberg auch nur. Wann sind alle anderen irgendwie ausgewechselt und verletzt oder weswegen schießt er einen Freistoß?
Sieht fast nur sein, oder?
Ja, klar. Ja. Übrigens, das wollte ich dich fragen, weil du hast ja auch selber aktiv Fußball gespielt. Und zwar ne, gar nicht mal so schlecht, wie man hört. Es gibt ja jetzt diese neue Regel und vor allem in der zweiten Liga ist das jetzt brandgefährlich geworden. Und zwar, dass der Torhüter im 5-Meter-Raum nicht mehr so geschützt wird.
Katastrophe.
Und dann findest du Katastrophe?
Absolute Katastrophe. Weil das macht es nicht besser. Torwart ist Torwart und was glaubst du, was die im Eishockey machen würden? Da kriegst du den Schläger über den Nischel. Das geht nicht. Ein Torwart muss geschützt werden. Kann nicht jeder vor dem Torwart rumspringen und ihn wegschucken. Sofort pfeifen, Freistoß. Sich abgewöhnen, auf dem Torwart rumzutrampeln. Meine Meinung.
Ja, ist auch völlig legitim. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele unserer Hörer dir auch zustimmen würden. Aber dadurch fallen jetzt aber auch neuerdings, beziehungsweise diese Ecken sind jetzt umso gefährlicher geworden, wenn die aufs Tor gezogen werden.
Mir scheißegal, wenn einer ein Torwart angeht, sofort Freistoß. Im 5-Meter-Raum. Die Regel war gut, die war korrekt und der Torwart wird geschützt. Und nicht jeder Hippie kann da an dem Torwart rumzerren. Nee.
Und wenn du schon den Lauf hast, ich habe es ein bisschen rausgehört am Anfang, wie du zu VAR stehst.
Ja, ist ja eine Lachplatte. Das ist eine Clownshow. Das gibt's ja alles gar nicht. Ich meine, was müssen da für Bekloppte hocken oder Besoffene, die jedes Wochenende krasseste Fehlentscheidungen treffen? Oder auch die Schiedsrichterleistungen teilweise. Und dieses klare Abseits erst dann zu winken, wenn alle eine halbe Minute hinterm Ball hergerannt sind wie die Bekloppten, dann hebt er die Fahne, der Idiot. Hey, sorry. Wenn man ein deutliches Abseits hat, ist Abseits. Fuck it. Da ist halt nur mal Schiedsrichter dafür zuständig. Früher ging's doch auch. Dass dann eine Szene überprüft wird, die eng ist. Und selbst da werden wieder Fehler gemacht. Dann ist das völlig legitim. Aber klare Abseitsentscheidungen sofort abpfeifen und nicht erst die Jungs quer über den Platz rennen lassen, wie die Deppen. Und genauso diese VAR- und Schiedsrichterentscheidung teilweise, das ist doch ein Witz. Eigentlich soll das alles besser machen, wo ja auch die Möglichkeiten dazu da sind und gerechter. Teilweise funktioniert's, teilweise ist es eine absolute Horrorshow.
Also ich mag's gerecht. Also ich persönlich mag's nicht, wenn irgendeiner gegen Schalke irgendwie eine rote Karte kriegt, die eben nicht verdient war, oder wenn wir durch irgendwelche Schwalben irgendwelche Freistöße bekommen, oder wenn irgendeiner Elfmeter für uns pfeift und es war keiner. Ich mag das nicht. Ich mag's, wenn Schalke gewinnt, dass wir uns das erkämpft haben und dass wir es verdient haben. Und aus der Perspektive finde ich diesen Videobeweis irgendwo gut, weil er das ja eigentlich korrigieren sollte. Tut's dann aber dann irgendwann nicht. Und dann gibt's auch die Entscheidung, wenn der Schiri pfeift, bevor irgendwas passiert ist, dann darf es nicht mehr zurückgenommen werden und so. Das finde ich auch Quatsch. Warum nicht?
Bullshit. Der soll rausgehen, sich das nochmal anklotzen. Wie oft ist irgendwas passiert, der bleibt bei seiner Entscheidung und guckt sich's nicht nochmal an. Da wären wir wieder beim Schallenberg und seiner Roten, ja. War völlig bekloppt. Das war ein Unding. Was hat er gemacht? Er hat sich's nicht nochmal angeguckt. Das kann ich nicht verstehen. Wenn die Hilfsmittel zur Verfügung stehen, dann muss man die auch fucking nutzen.
Auf jeden Fall. Gut, wir sind aber guter Dinge. Das ist das Schöne daran. Wir haben jetzt einen tollen Sieg gefeiert. Ich hoffe, in Fürth wird es genauso passieren. 1-0-2, das wäre schön. Ich würde mir wünschen, dass Süller trifft tatsächlich, damit der ein bisschen wieder...
Bin ja auch dabei. Kein Problem.
Ja, ich als Dzekos Landsmann, ich freue mich auch, wenn er trifft. Meinetwegen reicht auch ein Assist. Hauptsache, wir fahren die 3 Punkte ein und wir steuern weiterhin auf den Kurs Bundesliga. Und du mit Primal 4 steuerst hin auf die Tour. Wie laufen die Tourvorbereitungen? Seid ihr eigentlich schon ready?
Nee.
Ist ja fast ein Monat hin, ne?
Ja.
Gut. Ehrlich und trocken. So lieben wir dich, Matt. Vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst.
Hat mich gefreut. Ich hoffe, Nacht.
Ja, man gibt ja nicht oft Interviews als Musiker. Irgendwie 40 Jahre bist du Musiker und hast jetzt zum ersten Mal so ein richtiges Schalke-Interview gegeben, oder?
Es gab schon einige vorher. Schon etwas länger her, aber gab schon welche. Aber so schöner, dass es geklappt hat und ich habe mir auch gerne die Zeit genommen und zwar sehr nett.
Das freut mich sehr. Ich würde mir wünschen, euch irgendwo auf Tour zu sehen. Ich wünsche alles Gute, ne, auch persönlich und auch bandtechnisch. Ich freue mich auf die Sinner-Platte. Eins habe ich irgendwo gehört. Hast du nicht irgendwo gesagt, dass das die letzte Sinner-Platte sein soll?
Ja.
Jetzt müsste ich nachhaken. Warum?
Zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, noch diese Platte zu machen, wurde mir alles zu viel. Und mein Programm mit Primal 4 2026 ist brutal. Dadurch, dass ich halt auch gesundheitlich vorsichtig sein muss und dosieren muss, habe ich, sagen wir auch für mich selber, ein bisschen vorsichtig zu sein und nicht zu übertreiben. Und deswegen habe ich mir entschlossen, die Platte zu machen. Jetzt schauen wir mal, was draus wird. wie sie aufgenommen wird von den Fans und von den Medien. Und dann sehen wir weiter. Es bedarf keine Tränen und es bedarf keiner Endgültigkeit, aber vor allem freut mich, dass die Platte so wirklich gut geworden ist und grandios gut geworden ist. Und dass die Leute, die mit mir an der Platte gearbeitet haben, alle großartig performt haben und da eine Chemie entstanden ist, die war einfach unfassbar. So, und da jetzt zu sagen, das war's, fällt mir schwer. Ich will es. Und die Entscheidung treffe ich aber erst nach der letzten Primal 4 Show 2026.
Gut.
Wenn ich Energie und Kraft habe, überlege ich mir, wie es weitergeht. Wenn ich durch bin, dann werde ich mich auf Primal 4 konzentrieren. Und es reicht dann auch, und habe ja auch Spaß.
Gut, dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als dir wirklich allen Erfolg damit zu wünschen. Ich wünsche, die Sinnerplatte wird so Bombe, dass du weitermachen musst, beziehungsweise dass du weitermachen willst, die Energie dazu hast und vielleicht auch mit dem Schwung in mit den Schalke mitnimmt in die Bundesliga. Jetzt ja auch energisch besser. Und ja, und ich hoffe wirklich, Primal 4 irgendwo auf Tour zu sehen. Das würde ich mir wünschen.
Kommt sie nach Helsinki?
Er ist ein bisschen weit weg von hier. Na, mal schauen. Ja. Und zwar dann so ein Tag, wo wir dann auch gemeinsam Schalke gucken können oder so.
Uiui, das muss ich erst mal gucken, wenn da. Ich weiß gar nicht, wann wir da spielen und wenn Schalke spielt und wie sich das überschneidet. Das checke ich dann aber schon frühzeitig.
Ja.
Plan.
Super, Mann. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Vielen Dank für die Zeit. Ich weiß es zu schätzen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute.
Alright. Ciao.
Okay. Ciao.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor!
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.